die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 455. Episode der Hörmupfel vom 27. Januar 2023. Heute hört ihr ein Telegram-Gespräch über den Fußballverein St. Pauli. Und ich gehe auf ganz viele Kommentare ein. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich ganz, 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 ganz doll für die vielen netten Kommentare von euch bedanken. Es haben sich ganz, ganz viele bei mir gemeldet und ja, ich scheine ja mit meinem äußerst aufdringlichen Gejammer doch einige erreicht zu haben. Jedenfalls haben ein paar von euch mein Flehen nach Kommentaren erhört und haben sich bei mir über verschiedene Wege gemeldet. Da war zum Beispiel, ich kann jetzt wirklich nicht alle aufzählen, aber zum Beispiel der Herr aus dem hohen Norden, wo ich mich immer nicht traue, seinen Namen zu nennen, weil ich weiß, dass er, was seine Person angeht, immer etwas eigen ist. Der Gutste, dessen Namensvetter ab Mai wieder in unserem Garten stehen wird, hat mir dann auch einen Audiokommentar per Telegram geschickt und mir dabei erzählt, dass seine Frau, die im Hintergrund übrigens auch zu hören war, was mich dann irre gefreut hat, dass seine Frau die Serie, von der ich letzte Woche erzählt habe, gestern waren wir noch Kinder, auch gesehen hat. Und sie hat das Ende dann auch sehr gut gefunden. Und das hat mich sehr froh gemacht, denn ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich eine Ausnahme bin. Denn ich habe mich inzwischen schon mit mehreren darüber unterhalten und viele fanden den Schluss eher mäh. Dann hat sich Reni bei mir gemeldet, die auf ihrer Joggingrunde meine alten Folgen über unsere Wandernadeljagd im Harz nachhört. Mein herzliches Beileid. Die Ärmste, das ist ja auch eine Qual. Da muss sie sich dann doch durch einige Episoden durcharbeiten. Oh, ich habe ja sehr ausführlich darüber berichtet. Und sie hat mich dann gefragt, ob wir unsere Tourenplanung vielleicht noch irgendwo abgespeichert hätten oder man sie irgendwo einsehen könnte, weil sie vielleicht auch mal mit ihrem Mann in den Harz fahren möchte und dort wandern gehen möchte. Aber da musste ich sie leider enttäuschen. Für uns war das gedanklich eine abgeschlossene Sache. Wir sammeln da die Stempel, wir werden Wanderkaiser und danach bleibt eben nichts übrig, außer schöne Erinnerungen. Wir machen uns dann auch nicht die Arbeit, solche Touren im Nachhinein auf Komoot oder ähnlichen Plattformen aufzubereiten. Klar wäre es schön, auch anderen bei der Tourenplanung behilflich zu sein und etwas an die Wander-Community zurückzugeben. Ich wäre da sicherlich die Erste, die sowas macht, aber mir fehlt für sowas einfach die Zeit. Wenn ich vom Urlaub zurückkomme, schneide ich dann unseren Urlaubsfilm, dann mache ich vielleicht noch ein paar kurze YouTube-Videos daraus. Das habe ich auch von unseren Wanderreisen im Harz ein paar gemacht. Dann werden Podcasts geschnitten und mit Shownotes und Bildern versehen, was auch viel Arbeit beansprucht, also viel Zeit beansprucht, viel Arbeit macht. Und schlussendlich mache ich für uns noch ein privates Fotobuch. Und da fehlt mir dann einfach die Zeit, die Wandertouren dann zusammenzufrickeln und aufzubereiten und irgendwelche GPS-Koordinaten einzugeben und irgendwelche Tracks mit zu laufen zu lassen und hinterher zu sortieren. Zumal ich dafür dann auch dringendlich meinen Herzallerliebsten brauche, weil der ja diese Touren im Kopf hat und auch nachvollziehen kann. Ich laufe da ja immer nur treu doof hinterher und jammere dann höchstens mal, ob wenn wieder irgendwas zu steil, zu heiß, zu kalt, zu lang, zu was weiß ich ist. Aber ich passe da gar nicht auf, wo ich da hinkomme. Und mein größter Spaß war es ja immer, erstens die Natur zu genießen und zweitens dann zum Schluss einen Stempel ins Stempelheft zu drücken. Ja, und hinterher, wenn wir dann wieder zu Hause sind, wenn ich mir dann die Notizen für meinen Podcast mache oder abendlich dann vor Ort etwas aufnehme, dann frage ich auch immer mein Herzallerliebster, du, wo waren wir heute? Wie hieß das nochmal? Wie viele Kilometer sind wir heute gelaufen? Und aus diesen Informationen frickel ich dann eben den Podcast zusammen. Und wie gesagt, dann irgendwas hinterher noch aufzubereiten, das würde gar nicht funktionieren. Ja, ich konnte an René leider nur ein Buch der Harzer Wandernadel empfehlen, mit dem wir, also mit der vorhergehenden Ausgabe, unsere Touren dann immer geplant haben. Das heißt, mein Harzer Allerliebster hat diese Touren geplant, und zwar am jeweiligen Vorabend. Ich habe dann immer gesagt, wo ich am nächsten Tag hin möchte oder wie viele Kilometer es sein dürfen und ob Sightseeing unbedingt dabei sein muss. Und dann nimmt er eben immer das GPS in die Hand, das wir auch fürs Geocaching verwenden. Und in Kombination mit diesem Harzer Wandernadelbuch plante er dann immer schöne, möglichst runde Runden. Ich hasse es nämlich, one way zu laufen. Und bei mir sollen es dann meistens, also möglichst, immer Rundwanderwege sein. Und das hat er immer sehr schön hingekriegt. Gut, dann hat sich der Peter gemeldet, der sich nach meiner letzten Episode die letzten Sekunden dieser Serie noch einmal angeschaut hat. Und der schrieb dann auch, dass der Schluss ein sehr guter Cliffhanger sei, der genug Raum für eine weitere Staffel zulässt. Also er geht davon aus, dass dieser Siebenteiler weiter fortgeführt wird. Ja, und dann hat sich noch die liebe Resi gemeldet und mir ganz spannende und unterhaltsame Dinge über ein Buch erzählt, das sie gerade liest oder versucht zu lesen. Und weil das, was sie da erzählt hat, so spannend und unterhaltsam war, dachte ich im ersten Moment, das sei ein Angebot ihrerseits, mit mir ein Telegram-Gespräch aufzunehmen. Zumal sie ja so eine wunderschöne Stimme hat. Ihr habt sie ja damals schon einmal gehört, als sie meine literarischen Ergüsse vorgelesen hat. Ja, aber so war es leider nicht. Es war jedenfalls nicht so gemeint von ihrer Seite aus. Sie wollte sich nur in dicken Ausrufezeichen, die ich hier gerade so in die Luft male, sie wollte sich nur mal wieder bei mir melden, weil ich so sehr um Kommentare gebettelt habe. Ah ja, schade. Ich hätte mich gerne mal mit ihr für eine Podcast-Episode unterhalten, also für so ein Telegram-Gespräch. Wenn ich mich mit ihr schon nicht in ein Wiener Kaffeehaus setzen kann, dann wenigstens visuell über Telegram. Das wäre schon schön gewesen. Aber dafür habe ich ja den Marco. Der hat sich nämlich nach meinem Aufruf sehr schnell und spontan gemeldet. Und mit ihm habe ich dann über Telegram ein Gespräch geführt. Und zwar über eines seiner vielen Lieblingsthemen. Er hat ja einige Interessen, aber ich würde sagen, das, worüber wir uns unterhalten haben, sticht daraus besonders hervor. Er ist nämlich Fußballfan, genauer gesagt FC Pauli-Fan. Allerdings muss ich dann zugeben, dass unser Gespräch dann doch ein wenig abgeschweift ist, weil ich immer noch die Fußball-WM im Hinterkopf hatte und auch noch so ein bisschen mich an die Olympischen Spiele erinnert habe. Und mich in diesem Zusammenhang dann wirklich mal interessieren würde, wie jemand über Fußballer und ihre Vorbildfunktion beziehungsweise über ihren Einfluss auf weltpolitischer Ebene sieht. Und da bin ich dann doch ein bisschen abgedriftet. Aber ja, so sind Gespräche eben. Und ich würde sagen, ihr hört jetzt einfach selber mal rein und bildet euch ein eigenes Urteil. Ich wünsche euch damit jedenfalls schon mal sehr viel Spaß. Die Bundesliga-freie Zeit geht mir gerade gewaltig auf den Keks. Und obwohl ich kein Fußballfan bin, aber dass wir jetzt gerade nicht tippen dürfen in unserer Kick-Tipp-Gruppe, das langweilt mich extrem. Mit Bundesliga kannst du ja im Moment nichts anfangen. Dein favorisierter Verein spielt ja in der zweiten Liga.
Ja, hallo. Ja, da sagst du was mit, kein Tippen. Was meinst du, wie langweilig das für uns ist? Wir fahren ja normalerweise zu allen Heimspielen von St. Pauli, zu dem Zweitligist, wie du so schön erwähnst. Und ja, wir waren jetzt das letzte Mal am 8. November im Stadion. Und normalerweise sind wir alle 14 Tage da. Und ja, uns fehlt da auch was. Also zwischendurch kam ja dann noch diese komische Fußball-WM da, die wir aber uns ganz gut mit der Dart-WM überbrückt haben. Aber der Terminkalender ist schon frei und leer, wenn man sonst alle 14 Tage dann einen festen Termin am Wochenende hat. Der Wohnwagen steht in der Halle, damit kommen wir auch nicht los. Also da kann schon fast Langeweile aufkommen an Wochenenden.
Seid ihr dann echt alle 2 Wochen im Stadion oder wie muss ich mir das vorstellen? Und vor allem, was macht ihr dann umgekehrt alle anderen 2 Wochen? Wird das Zeug übertragen? Kann man Zweitliga irgendwo im Fernsehen gucken? Ich weiß das gar nicht.
Ja, wir sind tatsächlich 17 Mal pro Saison sind wir in Hamburg zu den Heimspielen. Also sind ja 34 Spiele, davon sind 17 Heimspiele und sind wir tatsächlich da. Also. Und die anderen Wochen ist dann halt Winter- oder Sommerpause. Ja. Und es ist ganz selten, dass wir mal ein Heimspiel nicht da sind. Also es kann sein, dass sich mal irgendwie ein Sommerurlaub überschneidet oder so, dass wir wirklich mal zum ersten Heimspiel nicht da sind, weil wir noch im Urlaub sind oder so. Aber eigentlich achte ich da schon sehr penibel drauf, dass ich während Heimspiele sind, irgendwie nicht im Urlaub bin oder sonst irgendwas. Und wir haben ja letztes Jahr auch, wo wir im Harz waren, haben wir dann ja auch den Urlaub quasi einen Tag vor abgebrochen auf dem Freitag, damit wir Samstag schon zum Heimspiel konnten. Ja, also da, das ist einfach so. Wenn Fußball ist, ist Fußball, das ist so, ne? Ja, und ansonsten die anderen Spiele, die wir dann nicht live vor Ort sehen, die gucken wir dann eigentlich im Fernsehen. Auf Sky kommt das tatsächlich. Ein bisschen Schleichwerbung. Ja, und ja, letztes Jahr haben wir auch nur ein Auswärtsspiel live geguckt in Braunschweig. Das war da, wo wir im Harz waren. Da sind wir dann einen Tag nach Braunschweig gefahren, haben da das Auswärtsspiel geguckt. Aber ansonsten wird echt ruhiger geworden. Also bin ich relativ viel zu Auswärtsspielen gefahren, aber das ist jetzt echt weniger geworden. Ne? Man wird ja nicht jünger.
Nein, ich denke nicht, dass das Schleichwerbung für Sky ist, denn du bist ja vermutlich bei Sky, um eben die Spiele anschauen zu können. Wenn jetzt irgendein anderer Sender das übertragen würde oder ein Streamingdienst, würdest du ja vermutlich, denke ich, jetzt mal wechseln. Keine Ahnung, weißt du besser, kannst du mir eher sagen. Aber meine andere Frage ist, dass wenn man Auswärtsspiele anschaut von seiner Heimmannschaft, ist das sehr anders? Also du bist ja offensichtlich immer hingefahren, machst es jetzt aus Gründen nicht mehr. Aber die Gründe sind ja nicht die, dass es nicht gut ist. Aber wie anders ist das? Ist da eine andere, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich bin früher immer zu Eishockeyspielen gefahren, aber eben bei mir zur Heimmannschaft und zu Auswärtsspielen sind wir nie mitgefahren. Deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir jetzt nach Riesersee gefahren wären oder so. Aber mich würde das mal interessieren, wenn man plötzlich im gegnerischen Stadion sitzt. Oder ist die Atmosphäre anders oder hat man andere Erwartungen oder ist da irgendwas anders?
Ja, das ist natürlich recht. Wenn Sky St. Pauli jetzt nicht mehr übertragen würde, dann würde ich irgendeinen anderen Anbieter nehmen halt, der das macht. Weil Sky, muss ich ehrlich sagen, hauptsächlich wegen den St. Pauli auswärts spielen. Ansonsten, also ja, die Bundesliga und so, die Spiele, ja gut, lässt man laufen, weil man es kann halt und man Sky hat. Aber da jetzt extra ein Abo abschließen, nur um das zu sehen, glaube ich fast nicht. Naja, und das andere mit dem Auswärtsfahrten, ja, das ist schon was anderes, ob man ein Auswärtsspiel besucht oder ein Heimspiel. Ich sag mal, das geht schon mit der An- und Abreise los, gemeinsam irgendwie mit Zug, Bus, im Auto, was weiß ich was, da anreisen. Es hat irgendwie so ein bisschen was von, hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber so ein Erobern einer anderen Stadt, so nach dem Motto, wir kommen jetzt hier an und wir wollen hier siegen. Und ja, das kann man wahrscheinlich so nicht nachvollziehen, hört sich wahrscheinlich auch total blöd an, das muss man miterlebt haben, sowas irgendwie. Ja, und ich bin damals auch nicht jedes Spiel mitgefahren, wie du sagtest, sondern hin und wieder mal, also relativ oft, aber mittlerweile, ja, weiß ich auch nicht, entweder bin ich zu alt für den Scheiß oder ich weiß es auch nicht. Und außerdem haben wir mittlerweile so viele von diesen Ultra-Fans im St. Pauli-Block bei den Auswärtsspielen, dass da 90 Minuten nur noch die Ultras angeben, was da gesungen, getan und gemacht wird. Und ja, da habe ich auch nicht so wirklich Bock zu. Das ist so Kategorie, weiß nicht, so 16 bis 30 oder so. Da, aus dem Alter bin ich raus, da 90 Minuten da Karneval zu feiern im Block. Ich bin mehr so der, ja, ich jubel, wenn die Mannschaft nach vorne geht, jubel, wenn ein Tor fällt, also so ein bisschen spielbezogenen Support, so, das finde ich halt besser, als da irgendwie 90 Minuten stehen und ultra Sing-Sang machen, ne, also, ja. Ja, und dann Auswärtsspiele bist du natürlich auch die Minderheit in deinem Stadion, ne, du bist in so einem 30.000-Mann-Stadion, sind dann die 3.000 von St. Pauli, man muss ja immer 10% der Karten, müssen die ja immer in die Auswärtsmannschaften abgeben, ja, und das schockt dann schon eigentlich. Zumindest so im Stadion. Und diese ganzen Scheiß, was dann außerhalb des Stadions manchmal passiert, das ist natürlich nervig, ein bisschen doof. Und man will ja einfach dann nur Fußball gucken und dann nachdem in Ruhe zum Zug, zum Bus, zum Auto, wie auch immer, ohne irgendwelchen Scheiß zu erleben. Ne? Ja, so viel dazu.
Das würde mich sowieso interessieren, diese Gesänge, Ultragesänge oder wie du es genannt hast, oder halt auch die ganz normalen Gesänge A, ob das überhaupt bei den Spielern ankommt. Vermutlich schon im gewissen Grade, denn wenn das Stadion komplett ruhig wäre, das, wie wir ja auch in Corona-Zeiten erlebt haben, das hat den Spielern ja selbst auch nicht gefallen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sie pusht, wenn dementsprechend auch Stimmung gemacht wird. Aber von Seiten der Fans aus, die Gesänge machen, kriegen die überhaupt irgendwas vom Spiel mit? Oder sind das ja richtige Choreografien? Und da muss man sich ja, glaube ich, sogar richtig konzentrieren, dass das alles stimmig ist. Ob die da überhaupt noch was mitkriegen, ich weiß es nicht. Ja, aber mal zu dem Verein an sich. Ich meine, St. Pauli, in meiner Wahrnehmung sind die schon oder fühlen sie sich schon als etwas Besonderes? Oder ist das jetzt bei jedem Verein so? Ja gut, HSV-Fans sind auch stolz auf ihren Verein und Bayern, mir sowieso. Also, nee, was ist das Besondere an St. Pauli? Warum bist du St. Pauli-Fan und nicht HSV-Fan, wenn man so fragen darf?
Ja, einmal zu den Choreos. Ja, die werden ja meistens zu Beginn des Spiels gemacht oder eben zu Beginn der zweiten Halbzeit, damit man halt diese Vorbereitung hat, die sie da teilweise machen. Und die einzigen, die während des Spiels da eigentlich, möchte ich behaupten, nicht viel vom Spiel bekommen, das sind diese Kapos, diese Ultras, die quasi mit dem Rücken zum Spielfeld auf dem Zaun sitzen, mit ihrem Megafon und irgendwie die Leute da versuchen einzuheizen. Aber wie gesagt, ich halte von dem ganzen Scheiß überhaupt nichts. Und ich denke schon, dass die Spieler auf dem Feld da was mitbekommen von der Stimmung. Das sagen sie auch teilweise. Aber ich glaube, das ist einfach sinnvoller, sie wirklich zu pushen, wenn man merkt, die brauchen das, wenn man einfach mal so St. Pauli, so schreit, das glaube ich, das pusht die mehr, als wenn wir die ganze Zeit 90 Minuten lang so la 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 la. Weil das bringt, glaube ich, nichts, weißt du? Ich glaube, dieses spielbezogene Support und dieses Pushen, das bringt, glaube ich, wirklich mehr. Ja, was hattest du noch gefragt, was St. Pauli der besonders, was in denen so besonders ist und warum ich dann nicht HSV-Fan geworden bin? Ja, als ich klein und doof war, so bis 6, 7 Jahre so war ich HSV-Fan und dann habe ich dazugelernt, weil ich zur Schule gegangen bin und habe gedacht, Mensch, HSV ist doch gar nicht so gut. Wär's mal lieber St. Pauli-Fan. Ja, und dann, ja, St. Pauli ist halt einfach, das ist einfach ein anderer Verein, das ist einfach so ein Stadtteilverein, sehr viel an sozialen Projekten beteiligt, diese ganze, ja, die auch diese linke Szene, muss ich ja sagen, die dazugehört bei St. Pauli, halt dieses gegen rechts, gegen Nazis, Antifaschismus, ja, wie gesagt, diese ganzen sozialen Sachen und das ist einfach mehr als nur ein Fußballverein irgendwie. Also und das St. Pauli muss man irgendwie leben, das muss man erlebt haben und ja, klar ist jeder auf seinen Verein irgendwie stolz, aber ja, ich denke mal schon, dass ich da beim richtigen Verein gelandet bin. Ich bin noch mittlerweile schon seit 21 Jahren Mitglied oder irgendwie sowas, habe jetzt schon fast, oh, was sind das, 28 Dauerkarten oder irgendwie sowas, ja. Das bin ich ja schon eine lange Zeit dabei. Seit 1991, 92, meine ich, fahren wir dahin. Die erste Saison hatten wir noch irgendwie Einzeltickets immer gekauft. Nachher haben wir gesagt, was soll's, eine Dauerkarte. Ja, und da sind wir noch bei geblieben. Gibt nur eine Möglichkeit. St. Pauli.
Das ist ja ein interessantes Argument von dir. Du bist St. Pauli-Fan, weil sie sich auch sozial engagieren und sich deutlich gegen rechts stellen. Diese Diskussion war ja während der WM, ob ein Fußballer nur ein Fußballer ist und nur das tun soll, nämlich Fußball spielen, oder ob er sich auch klar für etwas oder gegen etwas positionieren soll. Und da gab es solche und solche Stimmen. Einerseits sind sie eine Vorbildfunktion und sollen das auch zeigen und sich zur Wehr setzen und andererseits heißt es, sie sollen sich nicht in politische Sachen einmischen, sondern sie sind dazu da, ja, das Volk zu unterhalten mit gutem Fußballspiel. Wie siehst du das dann? Sagst du auch, ein Fußballer muss auch mal oder überhaupt ein Sportler muss sich hinstellen und etwas dagegen tun? Gegen Ungerechtigkeit oder gegen Rassismus?
Ja, ich sag mal so, bei uns ist es nicht der einzelne Fußballer, der sich ins Bild stellt. Machen sie teilweise auch und sagen irgendwas gegen irgendwelche antirassistischen Sachen oder für Antirassismus und so weiter. Und der ganze Verein steht eigentlich halt für Solidarität, Toleranz. Und St. Pauli war übrigens auch der erste Verein, der in der Stadionordnung sexistische und rassistische Fangesänge oder Plakate oder sowas verboten hatte. Also der Verein ist schon was Besonderes, auch diese Homophobie-Geschichten und ja, alles. Also da hängt ja auch eine Regenbogenfahne am Stadion oben drüber und ja, es ist einfach, ja, lieb doch, wen du willst, wie das immer so schön bei St. Pauli heißt. Und es ist einfach, ja, die sind halt offen, weltoffen für alles und das ist bei anderen Vereinen definitiv nicht so. Gibt es wahrscheinlich auch kleine Gruppierungen, aber ich würde sagen, bei uns ist es schon die Masse, die sowas irgendwie auszeichnet. Also, ja, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Ja, aber ich glaube, jetzt hast du meine Frage nicht ganz beantwortet, oder? Verstehe ich das jetzt falsch? Sind Fußballer nur Fußballer oder sind Fußballer auch Vorbilder und sollen sich klar positionieren und Flagge zeigen? Die Diskussion kommt ja auch wieder alle 4 Jahre auf, wenn Olympische Spiele sind, wo es dann heißt, ja, wir haben uns 4 Jahre darauf vorbereitet und wir sind ein Sportler und wir üben unseren Sport aus und Die sind nicht dazu da, Kritik zu üben oder irgendwo nicht hinzufahren, nur weil uns das Land nicht passt. Deswegen meine Frage, wie siehst du das? Soll ein Fußballer sich auch klar positionieren und irgendwie eine Armbinde tragen, auch gegen seinen, keine Ahnung, gegen seinen Verein oder gegen seine Vereinigung oder was da immer im Hintergrund noch mitläuft?
Ja, also grundsätzlich soll ein Sportler erstmal seinen Sport machen. Das ist ja nun sein Job. Er ist ja nun kein Politiker, er ist Sportler. Aber trotzdem hat ja jeder irgendwie seine Werte, für die er einsteht. Und dann kann man sich auch mal vor die Kamera stellen und das irgendwie sagen. Und natürlich ist das so einfacher, wenn der Verein das macht, wie jetzt St. Pauli. Genauso könnte der DFB jetzt bei dieser WM, wo du darauf hinaus willst, glaube ich, auch mal klipp und klare Ansage machen können und sagen, nein, wir machen da nicht mit oder was weiß ich was irgendwie. Aber das wird dann irgendwie nachher auf die Spieler runtergemünzt. Ja, und die stehen dann da ganz mutig da beim WM-Spiel und halten sich da irgendwie den Mund zu da irgendwie da. Also, das ist total albern, sowas. Aber das war wahrscheinlich den Druck, den die Spieler empfunden haben, weil nach dem Motto, irgendwas müssen wir jetzt machen, das wird von uns erwartet, dass wir irgendwas machen hier. Und da hat einfach der DFB versagt, finde ich. Also wenn, du musst das vom Verband ausgehen oder vom Verein halt, im DFB halt der Verband. Und das kannst du jetzt nicht jedem einzelnen Spieler in die Schuhe schieben, weil wie gesagt, letztendlich von St. Pauli zum Beispiel der Jackson Irvine, der hat bei der WM für Australien mitgespielt und das ist auf jeden Fall einer, der wirklich alle Werte hochhängt, der das bestimmt auch überhaupt nicht toll fand, was in Katar abging, so rein gar nicht, aber der hat halt einfach Bock auf diese WM, weil mit Australien nochmal zu spielen und als Fußballer, er ist jetzt ja schon Ende 20, ja wie oft spielst du bei der WM? Zweimal vielleicht, du bist ja nicht irgendwie Messi, der da irgendwie 5 WM spielt oder was ich was da, ne, also das ist ja schon, ja. Aber wie gesagt, ich finde, das ist besser, wenn Vereine oder Verbände davor stehen, als ein einzelner Spieler irgendwie da vorausstreiten muss, weil der kann ja eigentlich auch oft dann auch nur verlieren wahrscheinlich, weil er dann irgendwelche Nackenschläge kriegt, Shitstorms, was weiß ich was. Ne?
Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mich melden konnte. Einfach viel um die Ohren zur Zeit. Aber das hat mir Zeit gegeben, darüber nachzudenken, weil ich habe viel darüber nachgedacht, weil ich das so in der Art gar nicht kenne. Ich habe mich noch nie so dermaßen für etwas interessiert. Ich bleib mal bei der Sportart. Ich mag Biathlon, aber dass ich da jetzt ständig hinfahre und mir da irgendwelche Rennen anschaue oder Fußball oder Handball oder Darts oder sonst irgendwas. Nichts hat mich bis jetzt so dermaßen gereizt, dass ich da so drin aufgehen würde. Und ja gut, Geocaching vielleicht, aber auch da, wenn da irgendwas ist, ja mei, dann ist es halt. Wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit oder keine Lust oder sonst irgendwie. Aber so richtig in etwas aufgegangen bin ich in der Art noch nicht. Und deswegen wäre meine Frage nicht, oder es kam dann automatisch bei mir in den Kopf, was müsste passieren, dass du kein St. Pauli-Fan mehr bist? Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ohne da irgendwelche Gedankenanregungen zu bringen. Was müsste passieren, dass du sagst, Ende, machst nicht mehr mit?
Ja, das ist aber auch so eine Frage. Also ich habe schon viel mitgemacht mit dem Verein, schon runter bis in die Drittklassigkeit und ich würde auch mit runtergehen bis in die Kreisklasse, weil das ist mir eigentlich egal. Eine neue Liga ist wie ein neues Leben manchmal, ne? Dann ist auch mal ein bisschen wieder neue Anreize da. Genauso wie der Aufstieg in die erste Liga immer ein ganz geiles Event ist und das macht ja auch Spaß, das ist auch cool, wenn man eine erfolgreiche Saison gespielt hat und dann dieser Aufstieg und diese Aufstiegsfeier und das ist auch alles ganz geil. Aber letztendlich sage ich, in der zweiten Liga sind wir eigentlich besser aufgehoben, weil die erste Liga, weißt du selber, das ist so eine Bayern-Verfolgerliga, hat eh keiner eine Chance außer Bayern. Und ja, weiß nicht, deswegen finde ich die zweite Liga, da kann eigentlich, ja, da kann jeder aufsteigen oder wie auch immer. Das kann von Aue, Darmstadt, St. Pauli, außer HSV, die haben es ein bisschen schwer mit dem Aufstieg, aber alle anderen könnten das hinkriegen. Ja, aber das war nicht die Frage. Die Frage war, was müsste passieren, dass ich bei St. Pauli sage, so stopp, jetzt reicht's. Also ja, ich glaube, da müsste die Regenbogenfahne abgenommen werden und eine Reichskriegsflagge hingehängt werden. Dann würde ich sagen, jetzt ist Schluss, aber ansonsten wüsste ich nicht, was jetzt passieren sollte.
Ja, genau, das hatte ich nämlich auch als Gedankengang im Hintergrund. Wenn man absteigen würde, ist es dann überhaupt noch so interessant. Ich habe diesen gleichen Gedanken mit Biathlon gehabt. Also die Sportlerinnen werden ja gefühlt immer jünger. Also im Umkehrschluss, ich werde immer älter. Und ich habe dann irgendwann mal überlegt, interessiert mich das dann überhaupt noch, das Biathlon, wenn da so 20-Jährige rumspringen, zu denen ich gar keinen Bezug mehr habe. Oder was müsste passieren, dass ich Biathlon nicht mehr anschaue? Wenn die Deutschen mal keine Rolle mehr spielen, schaue ich dann trotzdem noch. Und die letzten Jahre haben ja durchaus dann genau diese Situation ergeben. Die Deutschen waren dann nicht mehr so erfolgreich und ich habe trotzdem noch geschaut. Also mir hat Biathlon als Spiel, also als Sportart an sich sehr so gut gefallen, dass ich trotzdem dran geblieben bin und weitergeschaut habe. Das war jetzt komischerweise bei der Formel 1 nicht so. Doch war's. Ich weiß gar nicht, was bei der Formel 1 der Grund war, warum ich aufgehört habe zu gucken, weil zwischenzeitlich war er ja auch wieder ein Deutscher oder beziehungsweise ein deutsches Team auch wieder erfolgreich und trotzdem habe ich aufgehört, keine Ahnung. Ja, das war eben so mein Gedankengang. Schaut man auch noch Fußball oder schaut man seinen Lieblingsverein an, wenn der irgendwo in der Kreisklasse spielen würde oder nicht? Spannend, echt, finde ich interessant. Hatte ich das jetzt richtig verstanden? Du bist da auch irgendwie Mitglied, Clubmitglied oder was kann man da sein? Kann man da irgendwie eintreten in den Verein oder so? Hast du das jetzt auch und welche Vorteile hat das oder Nachteile oder was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, nicht wundern über das Wellenplätschern im Hintergrund. Wir sitzen hier noch auf Teneriffa bei 23 Grad in der Sonne, trinken noch eine Dose Bier, bevor es gleich ins kalte Germany zurückgeht. Ja, was hat das für einen Vorteil, Mitglied zu sein? Ja, erstmal kann man Vereinspolitik natürlich mitmachen. Man kann an Jahreshauptversammlungen teilnehmen. Man kann bei sämtlichen Entscheidungen mitentscheiden. Also per Wahl halt, per Präsidentenwahl, Aufsichtsratswahlen, Ehrenamtswahlen. Man kann über Anträge, Satzungsänderungen abstimmen. Also man kann aktiv am Vereinsleben teilnehmen. Vorteil hat die Mitgliedschaft, ja, man kommt leichter an Eintrittskarten, also jetzt, wenn man eine Dauerkarte hat, ist das für mich eh uninteressant, aber wenn man jetzt keine Dauerkarte hat, kommt man dadurch leichter an Karten, wie auch meine Frau Tanja und mein Sohn Maurice, die profitieren auch von ihrer Mitgliedschaft, dadurch, dass sie leichter an Karten kommen, weil die leider keine Dauerkarte haben. Dauerkarten sind bei St. Pauli so ein Problem eigentlich, so, es gibt nur 15.000 Dauerkarten irgendwie und die sind immer ausverkauft, also die werden vererbt quasi, also wenn ich irgendwann mal unter der Erde liege, kann ich meinem Sohn die Dauerkarte vererben wahrscheinlich. Ja, und Tanja hat sich da vor ein paar Jahren auf so eine Warteliste setzen lassen. Da war sie irgendwie am Anfang auf Position 15.000 und jetzt vor ein paar Tagen hat sie bekommen, dass sie auf Platz 3.500 ist oder irgendwie sowas. Also sie kommt dichter ran, aber es sind halt immer noch eine Menge Leute vor ihr. Ja, und Vorteil hat das noch. Ja, man kriegt halt als Mitglied, also ich bin Mitglied der passives Mitglied in der AFM. Das ist die Abteilung fördernde Mitglieder. Also das Geld, was dadurch eingenommen wird, geht in die Jugendförderung. Und ja, Vorteile sind einfach, ja, man kriegt 10% Ermäßigung auf Merchandise, wenn man irgendwas kaufen will, Trikots, T-Shirts. Es gibt ja mittlerweile alles für diesen Fußballverein. Man kriegt ja vom Thermobecher bis zum Fahrradsattel über einen, ich weiß gar nicht, Sonnenbrille bis hin zum schicken Schlüpfer. Also es gibt ja mittlerweile alles, finde ich völlig verrückt. Aber ein Toaster, sagt Tanja gerade, ja, ein Toaster gibt das sogar. Also völlig verrückt, was das da mittlerweile alles gibt. Aber gut, wenn dadurch Geld generiert werden kann, warum nicht? Und es Leute gibt, die das kaufen wollen, warum nicht? Ja, und dann gibt's halt noch die Möglichkeit, wenn man Auswärtsfahrten, organisierte Auswärtsfahrten mitmacht mit der AFM, also Abteilung fördernde Mitglieder, sind die Zugtickets oder Bustickets da halt auch günstiger. Ich sag mal, als Normalsterblicher zahlst du dann halt 50 Euro für eine Fahrt nach Braunschweig, wo wir da vorhin schon mal bei waren. Und wenn du mit dem AFM-Bus fährst, kostet das halt 35. Also, ja, also du sparst ein bisschen was. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Mitglied bin. Für mich war eigentlich der Hauptgrund, an Jahreshauptversammlungen teilnehmen zu können, aktiv mitentscheiden zu können im Verein. Und ja, das waren eigentlich für mich so die Hauptbeweggründe, Mitglied zu werden. Und mein Sohn Maurice, der ist ja mittlerweile 17 Jahre, den habe ich ja am Tag seines Geburtstags direkt auch als Mitglied angemeldet. Ja, und der ist jetzt mittlerweile mit 17 Jahre Mitglied. Nicht schlecht. Ja.
Also, mit Wellenrauschen kann ich jetzt nicht dienen. Ich könnte jetzt vielleicht vor die Tür gehen und dann durch 15 Zentimeter Neuschnee stapfen und diese Geräusche mit in den Hintergrund aufnehmen. Aber ich habe keinen Bock, ich liege auf der Couch und schaue Biathlon und habe einen schönen Tee hier und mir geht's auch gut, prächtig, nach der stressigen Woche gerade eine schöne Sache. Ja, auf Fußball, jetzt haben wir so viel drumherum geschwätzt, was alles drumherum geht um diesen Verein, aber wie bist du denn mit der fußballerischen Lage beim FC Pauli zurzeit zufrieden mit ihren Leistungen, mit dem, wie sie aufgestellt sind und mit den Spielern?
Ach ja, was soll man sagen, wenn man da unten im Tabellenkeller steht? Die Hinrunde war natürlich nicht so gut. Wir haben jetzt auch den Trainer gewechselt, was ja auch zu viel Aufschwung im Verein ging, also quasi so eine Spaltung der Fans mehr oder weniger. Und zwar war Timo Schulz war bei uns der Trainer. Und Timo Schulz ist irgendwie seit 17 Jahren bei St. Pauli Jugendspieler, Profispieler gewesen. Und jetzt irgendwann ist er dann über Jugendtrainer hin zum Profitrainer geworden halt. Ja, er war halt, hat ein braun-weißes Herz, also er ist St. Paulianer durch und durch und ja, jetzt lief das sportlich halt nicht so ganz und jetzt musste man irgendwas machen. Wie das denn im Fußball so ist, am Ende ist der Trainer schuld, auch wenn es natürlich die Leistung der Mannschaft ist und wenn der Sportdirektor dir keinen anderen Spieler zur Verfügung stellt, muss halt damit leben, was da los ist. Auch Corona hat den Verein ja auch sehr gebeutelt durch viele Verluste, weißt du selber, ohne Zuschauer, ohne was weiß ich was alles. Ja. Aber im Groben und Ganzen, sag ich mal, haben wir jetzt der ehemalige Co-Trainer, wir hatten zwei Co-Trainer, der eine Co-Trainer, der ist jetzt davon, der Fabian Hürzeler ist jetzt Trainer und der macht eigentlich auch einen ganz guten Eindruck. Ist ein junger Kerl, allerdings 29 Jahre und schon ein Profitrainer, nicht schlecht, finde ich. Und es in so jungen Jahren schon drauf hat und auch so eine Mannschaft schon führen kann. Ja, jetzt haben wir uns noch zwei, drei Verstärkungen geholt. Ich sehe die noch gar nicht so ganz als Verstärkung, sondern eher als Ergänzungsspieler, um noch ein bisschen flexibler im Spielsystem zu werden und so weiter. Aber ich denke mal, das geht jetzt bergauf. Das war die Hinrunde war halt so ein bisschen, ja, war halt ein bisschen doof. Wir haben viele Gegentore gekriegt. Selbst das letzte Spiel, wo wir in Karlsruhe gespielt haben, 4-4. Also wenn du auswärts 4 Tore schießt, dann musst du das Ding auch eigentlich gewinnen. Das kann nicht sein, dass du dann hinten auch wieder 4 reinkriegst irgendwie. Und ja, also schauen wir mal. Aber wie gesagt, das hat die Fans so ein bisschen gespalten. Die einen waren so pro Schulle, die anderen waren kontra Schulle. Ich gehörte auch damit zu, der sagte, ja, Schulle ist ein cooler Typ, definitiv. St. Paulianer durch und durch. Ich mag ihn. Sehr sympathisches Kerlchen, aber man muss das ein bisschen trennen. Das eine ist der Typ Schulle und das andere ist halt der Trainer. Und im Fußball ist es nun mal leider so, wenn es nicht läuft, ist der Trainer am Ende schuld. Ne? Das finde ich auch nicht immer gut, aber ja, was willst du machen? Ne?
Ups, ich habe gar nicht mitbekommen, dass St. Pauli so weit unten steht. Vorletzte? Okay, ja, die Saison ist ja noch lang, das kann ja noch was werden. Aber wieso, wer sollte denn sonst schuld sein als nicht der Trainer? Parallelen dazu sehe ich jetzt gerade spontan zu den Biathleten. Da sind ja die Norweger gerade so wahnsinnig stark. Und da ist halt ein Trainer, der Siegfried Maizé oder wie der heißt. Und der hat ja schon die Franzosen davor zu Sieg und Ruhm geführt und war sensationell gut. Und das ist einfach ein Goldmacher. Der macht jetzt halt die Norweger zu Gold und der kann's halt. Also von dem her, wer ist denn dran schuld, wenn nicht der Trainer? Oder liege ich da jetzt völlig falsch? Kannst mich ja korrigieren.
Ich finde immer den Trainer dafür allein verantwortlich machen, das immer so ein bisschen einfach irgendwie. Ne? Das ist ja der Trainer ist ja auch nur ja ein Zahnrad im Uhrwerk, so mehr oder weniger. Vielleicht ein relativ großes Zahnrad, aber ja, weil er schon relativ viel ausrichten kann. Aber es gehört ja auch dazu, wie viel Geld macht der Verein flockig für neue Spieler? Wie ist die Jugendleistungszentren aufgebaut? Kriegt man Nachwuchsspieler hoch? Wie kann man die integrieren? Dann gehört er ja auch zu, dass ein Trainer versteht, wie also was für ein Spielermaterial er zur Verfügung hat und daraus das beste System macht und so weiter. Und der Sportdirektor zählt damit rein und das ganze Umfeld, letztendlich auch ein Co-Trainer, was weiß ich was. Ne? Also die Spieler selber natürlich, wenn die sich nicht mehr motivieren, irgendwie richtig oder sagen, was weiß ich, ja, lass uns mal scheiße spielen, dann kriegen wir einen neuen Trainer, der Chef gefällt mir nicht mehr. Das wäre so, als wenn die auf der Arbeit alle sagt, weißt du was, wir liefern jetzt hier nur noch Mist ab, dann kriegen wir mal einen neuen Chef, den alten können wir eh nicht mehr sehen. Ja, und von insofern kann der Trainer da nicht immer was für, irgendwie für das Ganze, was da passiert. Aber ein guter Trainer kann natürlich relativ viel auswirken, kann auch die Mannschaft auf sein Spielsystem anpassen und so weiter, denke ich mal. Weil Fußball ist ja nicht mehr nur so wie damals Fußball, ein Libero, ein Mittelfeld und zwei Stürmer irgendwie. So typische Mittelstürmer, wie wir uns damals noch erinnern, hier mit so Rudi Völler, Jürgen Klinsmann oder sowas. Da, sowas ist ja heutzutage nicht mehr. Das sind ja reine Athleten sind das ja schon und dieses ganze taktische Geplänkel, das ist ja schon ein Schach, ist das ja schon, was die im Vorfeld da ausmachen. Also ich hatte mal der Jos Luokai von St. Pauli, der damals nochmal Trainer war, der wurde in so einer Pressekonferenz von so einem Journalisten mal irgendwie gesagt, irgendwie ihr System passt ja auch irgendwie nicht oder sowas. Und dann fing er an und sagte, als wenn sie Ahnung von meinem Spielsystem hätten. Und dann hat er oft richtig erzählt, was sein System war. Alle saßen nur mit offenem Mund und dachten so, an was denken die alles, was machen die alles? Jeder Spielzug, jedes Pressing, jeder Ballgewinn, das ist alles eigentlich eingetaktet. Ja, das ist schon verrückt, das Ganze. Also, aber wie gesagt, der Trainer ist nur ein Teil des Ganzen, finde ich. Und ja, es ist natürlich was Einfaches, ihn auszutauschen. Weil was willst du aus der Mannschaft? 5, 6 rausschmeißen im Winter und sagen, wir holen mal 5, 6 neue, dafür bleibt der Trainer. Das macht am Ende dann ja auch keiner. Sowas gab es damals noch mit Thomas Schaaf in Bremen oder der Volker Fink in Freiburg oder so. Ne? Die machen das eher so, die halten an den Trainern fest. Aber gut, Volker Fink ist jetzt auch noch nicht mit Freiburg abgestiegen oder was, mal gucken, wie das denn aussehen würde. Ne? Ja gut, das erstmal dazu zu deiner Trainerfrage.
Ich könnte ja noch stundenlang zuhören, wie du über Fußball sprichst. Aber ich glaube, das ist jetzt schon länglich geworden und ich würde empfehlen, dass du dieses Thema mit in den Camping-Caravan-Podcast nimmst und dich ausführlich mit Jörn austauschst. Oder du erzählst natürlich von deinen zahlreichen Wanderungen auf Teneriffa. Also ich bin dafür. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und vielleicht findet sich ja mal wieder ein anderes Thema, worüber wir schnacken können, wie es bei euch so schön heißt. Ratsche halt. Mach's gut. Servus.
Ja, schön, dass ich dich unterhalten konnte mit meinem Geschnack und ich hoffe, der ein oder andere Hörer das auch noch relativ interessant fand, was wir beiden hier so ausgetauscht haben. Wenn du mal wieder irgendein anderes Thema hast, bin ich gerne wieder dabei. Ich finde, das ist mal eine ganz coole Sache, hier so über Telegram einfach mal so über so einen Podcast spontan in Etappen aufzunehmen irgendwie. Ja, und das andere mit den Wanderungen und so im Camping-Caravan-Podcast oder das Thema Fußball, das würde ich mir nochmal ganz genau überlegen. Ne? Ich glaube, Jörn ist froh, wenn das Thema Harz irgendwann mal durch ist und wir die Harzer Wandernadel endlich geschafft haben. Ja, Prioritäten. Ne? Und jetzt freuen wir uns auch auf die Camping-Saison, die nun bald losgeht. Und Fußball geht dann auch wieder los. Nächste Woche startet dann die zweite Liga. St. Pauli beginnt auswärts in Nürnberg und ich hoffe mit dem ersten Dreier der Rückrunde. In diesem Sinne, Dotti, ich wünsche dir was. Wir hören uns, wir lesen uns. Bis denn und tschüss.
Ja, also, ich fand das Gespräch wirklich sehr aufschlussreich und ich höre auch Marco wahnsinnig gerne zu, wenn er so über sein Metier redet und über das, was ihn da so beschäftigt. Er hat auch immer wieder kontroverse oder andere Ansichten als ich und das liebe ich ja auch sehr, wenn jemand da mir gegenüber sitzt, der ein bisschen in ein anderes Horn bläst als ich jetzt unbedingt. Einfach um meine Gedanken dazu, ich will es nicht sagen korrigieren, aber in eine andere Richtung anzuregen und das mag ich ja immer sehr gerne. Ja, genau. Und ich hoffe, euch hat das dahingehend auch gefallen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, auch ein Gespräch mit mir zu führen, egal über welches Thema. Wir hatten ja jetzt schon mit dem Dieter zusammen das Thema Kreuzfahrten, jetzt mit Marco das Thema Fußball. Also ich bin da wirklich sehr, sehr offen in alle Richtungen. Und wer sich da mit mir über Telegram unterhalten möchte, der möge sich doch bitte melden. Ich würde mich riesig drüber freuen. Mal sehen, ob diese Bettelei genauso fruchtet wie die Bettelei nach Kommentaren. Gut, das soll es für diese Woche gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund, genießt noch den Winter. Und ja, dieses ganze Hello und Love-Zeug, das könnt ihr dann auch noch von mir aus genießen. Ich muss damit nichts zu tun haben. Und ja, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.